dir.
Danke vielmals. Spätestens jetzt hört ihr, dass ich kein Schweizer bin. Nein, nochmals wirklich schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Ich habe im Vorfeld mit Benny so über mögliche Themen, was dran sein könnte, geschrieben. Ich glaube, einmal haben wir auch telefoniert. Und dann war so die Idee, Einheit in der Gemeinde. Ihr seid thematisch so in dem ganzen Bereich Gemeinde drin, dass das passen würde. Also Einheit in der Gemeinde. Also wie ich den Fragen entnehme, beim Kaffee seid ihr euch nicht einig. Mit oder ohne Milch, mit oder ohne Zucker, stark, schwach, Espresso. Aber in den anderen Fragen, da seid ihr euch sicher mal alle einig. Keine unterschiedlichen Ansichten. Der Lobpreis, der stimmt für alle. Das, was der Pastor oder die Pastorin sagen, das stimmt für alle, das ist richtig, dem folgen wir blind. Das, was meine Nachbarin mir aus der Gemeinde erzählt, das absolut stimme ich mit dem überein. Geht euch doch auch so, oder? Diese Äußerung entnehme ich, dem ist nicht so. Schön wär's. Oder auch im Gebet, den einen, die brauchen mehr Zeit fürs Gebet, gerade auch im Gottesdienst. Andere denken, ich kann zu Hause beten, das ist hier im Gottesdienst nicht nötig. Andere überlegen sich, wie gehe ich mit den Spenden und Gaben in der Gemeinde richtig um? Wie setzen wir das Geld, das uns als Christen, als Gemeinde anvertraut ist, richtig ein? Wir dürfen über all diese Fragen diskutieren. Und ich bin überzeugt, wir müssen über all diese Fragen auch miteinander reden und diskutieren. Aber das innerhalb der Gemeinde. Ich erlebe das und höre das vielfach, dass gewisse Sachen, die wichtig sind zum Diskutieren, auch außerhalb der Gemeinde, außerhalb denen, die es betrifft, diskutiert werden. Und dann manchmal auch innerhalb wie außerhalb nicht mit dem angemessenen Ton. Man vergreift sich im Ton, man beleidigt den Gegenüber, man greift ihn persönlich an. Und das ist so ein Moment, wo ich sage, da wird es kritisch. Da gibt es so einen K-Punkt, so einen kritischen Punkt. Und dann ist es vorbei mit der Einheit in Christo. Wenn man den gemeindeinternen Gegner, ganz bewusst Gegner in Anführungs- und Schlusszeichen, niedermacht, persönlich angreift, dann ist so ein K-Punkt überschritten. Und das ist eine Gefahr, die Paulus in dem Text aufgreift, den ich mir heute Morgen mit euch ansehen möchte. Jetzt muss ich da kurz zack. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wir wollen beten. Herr, ich danke dir, dass du uns als Gemeinde berufen hast. Du schenkst uns immer wieder neu dein Wort und ich bitte dich, Herr, rede du durch deinen Heiligen Geist nun zu uns. Ohne dich können wir nichts dazu tun. Amen. Wenn Paulus in seinem Dienstleben eines wichtig gewesen ist, neben der Verbreitung des Evangeliums, dann ist es die Einheit der Christen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Paulus, wenn er die Situation in der heutigen Christenheit sehen würde, deutliche Worte finden würde, um die Wichtigkeit der Einheit in Christus zu beschreiben. Selbst in dieser Corona-Pandemie finden wir so unterschiedliche Ansichten, Haltungen, Meinungen unter uns Christen. Und der Umgang ist nicht immer in Ordnung miteinander. Hier schreibt er zu Beginn dieses Abschnittes an die Epheser das eine Ermunterung. Sie sollen einander in Liebe tragen und manchmal auch ertragen. Das ist das Programm für uns als Christen. Das ist das praktische Programm für die Einheit in der Gemeinde. In keiner Stelle im Neuen Testament finden wir eine derart gehäufte Form von sogenannten Einheitsrufen, Einheitsformeln, wie hier in unserem Abschnitt. Allein das erste Wort in diesem Brief oder in dem Abschnitt, das Luther mit ermahnen übersetzt hat, ist im Griechischen in zwei Richtungen übersetzbar. Zum einen, klar, die Ermahnung, wie wir sie auch kennen, der erhobene Zeigefinger. Es ist aber vom Griechischen her auch das klassische Wort für Zuspruch, für Trösten, für Kraft geben. Den Trost an die Gemeinde. Paulus meint hier sicher schon auch diese Ermahnung, aber ich bin überzeugt, er meint mehr als das. Er meint auch den Zuspruch an die Gemeinde, den Trost, der da mitschwingt. Mit einem Wort, alles, was Seelsorge umfasst, ist hier gemeint. Das Ermahnen von Paulus hat immer auch das Kreuz vor Augen. Das schwingt bei ihm mit. Und er setzt dieses bei den Empfängern seiner Briefe voraus. Und auch hier ist es nicht anders. Der Anfang, also ermahne ich euch, heißt auch demnach ermahne ich euch. Weil Jesus Christus für euch ans Kreuz gegangen ist, erweist euch des Rufes würdig. Paulus erwähnt das schon im ersten Kapitel, wo er schreibt, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurde, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir, die Gläubigen, sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und nun haben wir, die Heiligen, einen Ruf. Paulus schreibt hier, der Ruf, mit dem ihr gerufen wurdet. Es ist nicht einfach nur der Ruf, Jesus nachzufolgen, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie in dem ersten Brief an die Thessalonicher, wo es heißt, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Der Ruf in Gottes Reich ist das Bestimmende. Dieser Ruf ist für alle Menschen da. Wir Christen haben ihn gehört und wir haben ihn angenommen mit Jesus. Wir alle sind berufen, eins zu sein in ihm. Als Christen eins vor Gott. Um zu dieser Berufung zu gelangen, muss aber etwas passieren. Ertragt einander in Liebe, schreibt Paulus hier in unserem Abschnitt. Dieser Abschnitt könnte die alleinige Anweisung aus dem Vers sein, ertragt einander in Liebe und gut ist. Aber das ist es nicht. Paulus schreibt noch etwas anderes, in aller Demut und Sanftmut, in Langmut ertragt einander in Liebe. Er schreibt es zum Beispiel auch den Kolossern. Da können wir lesen, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Genau die gleichen oder fast genau die gleichen Eigenschaften wie hier bei uns in unserem Text. Sie waren Paulus wichtig. In seinem Leben als Missionar war es ihm wichtig, darauf das Augenmerk zu lenken. Warum sonst finden wir in zwei Briefen fast genau denselben Wortlaut und in anderen Briefen genau das einfach in dem gleichen Sinn. Diese fünf Eigenschaften, Erbarmen, Sanftmut, Demut, Langmut und Freundlichkeit, können wir in dem einen Wort zusammenfassen: Liebe. Die Liebe ist das Band, das all diese Tugenden umfasst und zusammenbindet. Für ein gemeinsames Leben in der Gemeinde sind diese Eigenschaften unerlässlich. Ein Mangel an nur einer dieser Eigenschaften bedroht unsere Einheit. Gemeinden, die heute zerbrechen und auseinandergehen und sich spalten, würde ich behaupten, sind zu 95% auseinandergegangen, weil ein Mangel an Liebe, an Verständnis für den anderen fehlt. Weil der Mangel da ist. Der Mangel an Liebe ist stets ein Grund für den Verlust der Einheit. Und wenn man sie wiederfinden will, muss man praktisch werden. Wie kann praktisches Handeln aussehen? Demut ist eine biblische Haltung. Im Griechischen gilt Demut als etwas Schlechtes, nicht Erstrebenswertes. Es ist eine Unterwürfigkeit. Es ist die Haltung eines Sklaven, auch in der heutigen Welt. In unserer Zeit der Ellenbogengesellschaft der Egoisten ist Demut ein Zeichen von Schwäche. Und das will man nicht zeigen. Wer sich anderen unterwirft, hat verloren. Und als Verlierer ist man in dieser Gesellschaft unten durch. Und wer unten schon ist, bei dem wird von oben auch noch draufgetreten. Nicht so bei Christen. Es sollte bei uns Christen anders sein. Wie wir Demut zu verstehen haben, drückt ein Vers von Paulus aus dem Philipperbrief aus. In demütiger Gesinnung schätzt einander höher ein als euch selbst. Dieses einander höher einschätzen hat nicht aus einer Unterwürfigkeit zu erfolgen, sondern aus der Liebe, die uns in Jesus widerfahren ist. Wir als Christen wissen, wir sollten es wissen, dass mein Bruder, meine Schwester von Gott genauso geliebt wird wie ich selber. Dass das Heil von Jesus für sie genauso bestimmt ist, wie ich es für mich in Anspruch nehme. Und diese Demut und Sanftmut ist nötig im Umgang mit widerspenstigen und vielleicht auch irrelehrenden Menschen in der Gemeinde. Noch deutlicher wird es mit dem Wort Langmut. Die Bedeutung dieses Wortes erstreckt sich von Geduld über standhaft sein bis hin zur Ausdauer. Das umfasst das alles. Während Demut meine Haltung beschreibt, wie ich auf meine Geschwister zugehe, beschreibt Geduld eher den Umgang mit dem Fehler, mit der Sünde selbst. Geduld braucht man, wenn der Gegenüber unausstehlich wird. Hier werde ich manches Mal auf eine Probe gestellt. In einer Auslegung heißt es, ich finde den Satz toll, aber eine christliche Gemeinde hat sich noch nie aus Heiligen zusammengesetzt, wohl aus solchen, die es werden sollen, weil sie heilig sind. Aber eine christliche Gemeinde hat sich noch nie aus Heiligen zusammengesetzt, wohl aus solchen, die es werden sollen, weil sie heilig sind. Wir, du und ich, wir sind schon heilig in Jesus. Und als solche Heilige sind wir aufgefordert, die Einheit im Geist Gottes zu bewahren. Diese Einheit ist im Band des Friedens bezeugt, das uns als Gemeinde zusammenbindet. Und diese Einheit zu bewahren Und sich um diese zu sorgen, ist ein Kernziel des Zuspruchs. Im Original heißt es auch bemüht sein. Sie will also nicht nur Einsatz, sie will einen engagierten, sie will einen ganzen, einen kompletten Einsatz dabei sein, dahinter stehen. Klar, das lässt sich leicht sagen. Man will sich ganz und leidenschaftlich für Jesus, für die Gemeinde einsetzen und jawohl, wir gehen vorwärts, ich gehe mit. Gesagt ist das leicht und schnell. Und ich unterstelle niemandem, dass er es nicht auch so meint. Aber es stellen sich manchmal Schwierigkeiten ein. In der Umsetzung ist das dann nämlich eben doch noch etwas ganz anderes. Dieser Einsatz soll von ganzem Herzen für die Einheit der Gemeinde Jesu eingesetzt werden. Und wie oft, ich habe es erwähnt, hören wir von Spannungen, von Spaltungen, von Trennungen in der Gemeinde und in der Kirche. Meine Gemeinde hat das vor 3 Jahren mitgemacht. Wie denkt ihr? Wenn mir der Prediger nicht passt oder die Musik zu neumodisch oder zu altmodisch ist, dann gehe ich halt meinen eigenen Weg. Und dann schließt sich Familie XY noch mit an und schon haben wir eine neue Gemeinde. Ist das der richtige Weg? Warum trennen sich Menschen in den Gemeinden? Warum brechen sie auseinander? Weil ich bin überzeugt, einige Menschen haben den richtigen Blickwinkel verloren. Wie oft hören wir heute den Satz oder die Frage, stimmt die Gemeinde für mich? Passt es mir, was in der Gemeinde geboten wird? Bringt es mir etwas ein, wenn ich mich engagiere? Das sind heute viele Fragen von Christen, die in Gemeinden unterwegs sind. Aber das ist nicht das, was uns die Bibel als Gemeinde beschreibt. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Genauso wie Jesus Christus selbstlos auf diese Erde gekommen ist, sollen auch wir selbstlos in seinen Leib, in unsere Gemeinde hineingeben. Und im Leib Christi ist es auch nicht irgendein Geist, der die Einheit bestimmt, sondern es ist der Heilige, der göttliche Geist, der uns führt und leitet. Der Geist, der in die Kirche wirkt und auch die Einheit wirkt. Diese Einheit geschieht, ich habe es erwähnt, durch das Band des Friedens. Man könnte das Band des Friedens auch übersetzen mit den Fesseln des Friedens. Frieden wie eine Fessel, der uns an unseren Herrn und Heiland bindet, fesselt, gefangen nimmt. Und mit dieser Fessel sollen wir untereinander auch aneinander gefesselt sein, um in der Welt als eine Einheit dazustehen und sichtbar zu sein. Paulus hat uns dieses mit dem Liebe als das Mittel angegeben, mit dem wir uns ertragen sollen. Nun ist es der Friede, der das vollbringen soll. Liebe und Frieden liegen so dicht beieinander und sind doch nicht dasselbe, auch wenn Paulus im Kolosserbrief das Band als Vollkommenheit der Liebe angibt. Die Gemeinde Jesu hat den göttlichen Frieden zu wirken und in ihr kann sich der Friede, der nur in Christus da ist, zum Modell für unsere Welt entwickeln. Von der heiligen Gemeinde muss der Friede auf die Welt übergreifen und dem muss man sich als Christ immer wieder bewusst werden. Im zweiten Teil von unserem Text wird dieser Aufruf deutlich, so deutlich wie wohl nirgends im Neuen Testament. In den ersten 3 Versen hat Paulus praktische Verhaltensregeln gegeben und diese Regeln hat er jetzt formuliert und bekommen einen Sinn von diesem Einheitsruf. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Man kann diese sieben Einheitsrufe in drei Gruppen unterteilen. Zum einen Leib, Geist, Hoffnung, dann Herr, Glaube und Taufe und zuletzt den Gott und Vater. In der ersten Gruppe ist die Gemeinde aufgefasst in der Einheit ihres Bestehens. Nach außen durch den Ausdruck ein Leib, nach innen durch den Begriff ein Geist, nach oben durch eine Hoffnung, das Erbe der Herrlichkeit. Die Gemeinde ist ein Leib, ein gegliederter Organismus, in dem alle einzelnen Teile fest zusammengehören. Jesus selbst hat in Johannes 17 im sogenannten hohepriesterlichen Gebet darum gebeten. In den Versen 21 bis 23 spricht Jesus 10-mal vom Einssein und im Gottsein. 10-mal spricht er von der Einheit, damit die Welt erkenne. Die Welt kann aber nur das Sichtbare erkennen. Und das ist der Leib. Das ist die heutige Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt. Wir Christen sind die einzige Bibel, die die Menschen heute noch lesen. Wir Christen sind die einzige Bibel, die die Menschen heute noch lesen. Und ich frage mich, was liest mein Nachbar, wenn er mich sieht? Als Trägerin der Gegenwart Gottes ist die Gemeinde ein Werkzeug seines Handelns in der sichtbaren Welt. Mit dem einen Heiligen Geist, der die Menschen auf der einen Seite in die Nähe Gottes bringt, der sie aber auf der anderen Seite auch ihre Schuld erkennen lassen will und sie erkennen lässt, was sie von Gott trennt. Der Heilige Geist macht aktiv. Er stellt Menschen in seinen Dienst. Nicht nur Pastoren, auch Christen, die sich engagiert in ihrer Gemeinde einsetzen. Weil Gott selbst durch den Heiligen Geist im Menschen arbeitet, im Menschen schafft, gebe ich mein Bestes her für ihn. Der Heilige Geist schafft aber nicht irgendwelche einzelnen Gottesmenschen, sondern er schafft eine Gemeinde. Er schafft einzelne Individuen, die zusammengehören und miteinander unterwegs sind, die miteinander warten und die Hoffnung teilen auf das himmlische Erbe. An dem Erbe sollen alle mit teilhaben. In der zweiten Dreierreihe spricht Paulus von dem einen Herrn, einem Glauben, der einen Taufe. Ist klar, einem Herrn sollen wir dienen, unserem Gott, dem gekreuzigten und auferstandenen Heiland Jesus Christus. In unserem ganzen Sein sind wir ihm geweiht. Einen Glauben sollen wir haben und leben, der Glaube als Grundhaltung unseres Herzens, unserer Seele, die sich ganz und gar auf Gott verlässt. Ohne Wenn und Aber. Der Glaube, der nicht nur eine Überzeugung ist, sondern wirklich ein Treuegelöbnis, das nicht nur wir geben, sondern ein Treuegelöbnis, das vor allen Dingen Gott uns gegeben hat in der Taufe. Mit der Taufe ist der Mensch Gott geweiht und Gott sagt ganz deutlich und sichtbar auch Ja zu dem Menschen. Ja zu dem, der sich zu ihm bekannt hat. Und dabei, in einer FEG ist das ein ketzerischer Satz, ich sage ihn trotzdem, ist es egal, ob ein Mensch als Kind oder als Erwachsener getauft wurde. Wenn ich als Kind getauft wurde und den Glauben lebe, dann ist auch diese Taufe ein Treuegelöbnis von Gott zu mir. Und im dritten Teil wird das alles noch einmal zusammengefasst und auf einen Punkt gebracht. Ein Gott und Vater über alle, durch alle, in allem. Einer ist Gott. Und dieser eine Gott ist nicht nur ein Gott der Juden und Christen, sondern er ist ein Gott der ganzen Welt. Er ist der Gott seiner Schöpfung. Wir dürfen an ihm teilhaben, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und dieser liebende Gott und Vater ist nun über alle, durch alle und in allen. Er ist über alle als höchster Herr und König gestellt, aber er regiert in Liebe zu uns. Und in dieser Liebe sind wir alle in seinen einen Leib gerufen, die Gemeinde. Und die Gemeinde ist in all ihren Gliedern, in all ihren Orten, wo wir unterwegs sind, ein Ort seines Waltens und seines Tuns. Und in diesem Walten und Tun hat Gott jedes Einzelne, er hat jedes Einzelne aus der Gemeinde Anteil an ihm. Er ist in allen, durch den Heiligen Geist. Und durch diesen Geist ist jeder Einzelne der Gemeinde die Stätte eines Wohnens Gottes. Paulus schreibt: Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, eine Wohnstätte? Einheit in der Gemeinde dürfen wir aber bitte nicht mit Gleichmachen verwechseln. Wir müssen nicht immer alle einer Meinung sein, nicht immer alle das Gleiche sagen und das Gleiche denken. Gott hat uns verschieden mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Gaben geschaffen und in der Gemeinde zusammengestellt. Mit dieser Unterschiedlichkeit kommen wir zusammen, weil der Leib Christi ein geordnetes Ganzes bildet, gibt es verschiedene Aufgaben. Und für diese verschiedenen Aufgaben schenkt der Heilige Geist jedem Einzelnen seine, die er dann gerne in den Leib, in die Gemeinde einbringen soll. Die Gemeinde Gottes ist Einheit, weil sie eines Gottes Gemeinde ist. Die Gemeinde Gottes ist zugleich aber auch eine Vielheit, weil Gott ein Gott für viele, eigentlich für alle ist. Die Einheit der Gemeinde geht immer von der Vielfältigkeit ihrer Glieder aus. Die Verschiedenheit wird in ihrer Vielfalt zur Einheit. In der christlichen Gemeinde ist es so. Die Vielheit ist ein Produkt und Ergebnis der Einheit. Die Vielheit ist ein Produkt und ein Ergebnis der Einheit. Wir, die Glieder in Gottes Gemeinde, haben niemals aus eigenem Willen oder eigener Kraft eine Gemeinde gegründet oder die Gemeinde gegründet. So wie man heute vielleicht einen Sportverein oder eine Partei gründen würde. Nein, die Gemeinde war schon vor uns da. Sie war und sie ist eine Schöpfung Gottes. Sie war und sie ist eine Einheit in der sich darstellenden Vielheit. Die christliche Gemeinde war eins, ist eins und bleibt eins. Und diese Einheit zu bezeugen, das ist uns aufgetragen, auch zu zeigen in der Welt, in der wir unterwegs sind, in Tat und Wort. Die Apostel haben damals ein Bekenntnis verfasst. Ich weiß, dass es in der FEG eher unüblich ist, aber ich möchte mit euch zum Abschluss dieser Predigt das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Und ich bitte euch, sofern das möglich ist, in der Gemeinde oder auch zu Hause aufzustehen. Weil ich glaube, auch wenn wir nicht physisch hier miteinander unterwegs sind, ist das etwas, an dem wir uns doch bewusst machen dürfen, wir sind als Christen miteinander unterwegs, auch wenn wir nicht am gleichen Ort sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersetzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Amen. Nehmt wieder Platz. Ich möchte gerne beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir sind so verschieden. Es gibt nicht einen Menschen auf dieser Welt, der genauso ist wie der andere. Und das hast du geschaffen. Ich bitte dich, dass wir als Christen, als Gemeinde, als FEG, wenn wir unterwegs sind, uns dem bewusst sind. Aber dass wir uns ganz genauso auch bewusst sind, dass du es bist, der meinen Bruder, meine Schwester, mich zusammenbindet. Hilf du uns, dass wir in diesem Bewusstsein und in dieser Liebe miteinander unterwegs sind und die Einheit in dir als Gemeinde durch unser Leben bezeugen. Amen. Amen.